Also herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. So ein Geburtstag ist ein guter Anlass, um sich zu überlegen, wer sind wir eigentlich? Was macht uns eigentlich aus? Warum nochmal gibt es guten Grund, uns zu feiern? Ein Geburtstag ist ein guter Grund, sich über sich selbst zu freuen. Blicken wir mal auf den ersten Geburtstag der Kirche zurück. Wir haben da gerade schon ein passendes Bild gesehen. Gerade hatten die Jüngerinnen und Jünger Jesu sich noch versteckt. Aus Angst, mit Christus könnten jetzt auch sie in Gefahr geraten. Doch ermutigt durch den Heiligen Geist wagen sie sich aus der Deckung. Petrus hält eine Predigt, die viele Leute erreicht. Und dann geschieht das Wunder, so erzählt es Lukas in der Apostelgeschichte. Die umstehenden Menschen, die aus den unterschiedlichsten Ländern und Regionen kommen, haben den Eindruck, sie verstehen die Jüngerinnen und Jünger in ihrer eigenen Muttersprache. Einige staunen. Einige kommen gleich zum Glauben an Jesus Christus. Die christliche Kirche hat einen richtig tollen Start ins Leben. Aber es gibt auch die, die das Ganze nur belächeln, die damit so gar nichts anfangen können und spotten. Ach, was, die sind doch bloß voll des süßen Weines. Man kann da offenbar geteilter Meinung sein. Die einen halten es für ein Wunder, die anderen spotten, ach, die sind doch nur besoffen. Auch über Christus sind Menschen geteilter Meinung. Die einen halten ihn für einen gescheiterten Revoluzer, hat spannende Ideen gehabt, aber am Ende ist er ans Kreuz geschlagen worden wie ein Verbrecher. Aber wir glauben, dass Gott uns in Christus nahe kommt, dass Gott selbst Gewalt und Spott erduldet, um uns zu erlösen. Gottes Sohn gibt sich für uns hin. Geteilter Meinung sind aber nicht nur die Menschen einerseits, die an Christus glauben und andererseits, die nicht an ihn glauben. Auch innerhalb der Gemeinde gibt es verschiedene Meinungen darüber, was ist christlich und was nicht. Was ist geistlich, was ist besonders geistlich und was ist ungeistlich. In der Gemeinde Korinth war das zum Beispiel so. Da gab es so regelrechte Parteien, die einen fanden den einen Prediger besser, die anderen den anderen Prediger. Der eine war so ein richtiger Charismatiker mit Ausstrahlung und einer geschliffenen Rhetorik. Und wenn der sprach, dann konnte man den Heiligen Geist geradezu spüren. Der andere war eher so ein feinsinniger Theologe. Was der sagt, jedes Wort hat er vorher auf Mark und Nieren geprüft. Jedes einzelne Wort hatte Sinn und Tiefe. Einer führte die Leute in die Freiheit. Wenn er sprach, konnten sie durchatmen, in die Weite schauen. Der andere hat in aller Klarheit gesagt, was richtig und was falsch ist. Man wusste, wo man dran war. So oder so ähnlich. Die Gemeinde in Korinth war jedenfalls zerstritten. Wer von denen sollte denn jetzt den Ton angeben? Wer war der Beste, der Wichtigste, der maßgebliche Prediger? Paulus stellt fest, hier geht es aber nicht sehr geistlich zu. Die Leute streiten sich über Äußerlichkeiten, über Rhetorik, über Moral, über Ausstrahlung. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die macht doch eigentlich etwas ganz anderes aus. Ich lese aus 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16, aus der Übersetzung der Basisbibel. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie die menschliche Weisheit lehrt, sondern wir reden in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Mit seinen Worten erklären wir, was er selbst uns offenbart. Der Mensch nimmt mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht das an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Dummheit und kann damit nichts anfangen. Denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann es richtig eingeschätzt werden. Aber ein von Gottes Geist erfüllter Mensch kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer ein Urteil über ihn anmaßen. Denn wer kann feststellen, was der Herr im Sinn hat und ihn beraten? Aber was wir im Sinn haben, das kommt von Christus her. Was ist eigentlich geistlich und was nicht? Was macht eigentlich die christliche Gemeinde aus und was nicht? Wie kann man das beschreiben? Wie will man unterscheiden zwischen geistlich und ungeistlich? Das Pfingstfest, der Tag, an dem Gott seinen Geist sendet und die Kirche ihren Geburtstag feiert, ist ein guter Anlass, dem mal auf den Grund zu gehen. Und ich nenne heute drei Gesichtspunkte. Und dazwischen hören wir jeweils etwas Musik von Bertram Arendt und das auch jetzt. Es ist, als wollte Christus ganz genau dahin. Das sagte vor 2 Wochen eine Frau bei uns im Kurs Glaube, Taufe, Gemeinde. Wir haben über Christus gesprochen, dass Gott selbst in die Gottverlassenheit geht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft Christus am Kreuz. Das ist ja paradox, ne? Das klingt ja eigentlich sehr widersprüchlich. Das passt doch nicht. Gott ist von Gott verlassen. Wie soll das denn gehen? Es ist, als wollte Christus genau dahin. Christus kommt auf die Erde. Er kommt zu uns, um uns nah zu sein. Er erduldet Spott und Ausgrenzung, Einsamkeit und Gewalt. Und schließlich stirbt er am Kreuz. Da, wo ich so ungerne bin, da, wo ich nicht hin will, da geht er hin. Es ist, als wollte Gott genau dahin kommen, ans Kreuz, um uns zu erlösen. Und wenn Gott sogar in die Gottverlassenheit kommt, wo könnte ich denn dann noch von Gott verlassen sein? Überall ist er mir nah. Wenige Verse vor dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, schreibt Paulus in 1. Korinther 2, Abvers 1, Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Das ist doch dumm, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Gott stirbt am Kreuz. Die einen meinen, das würde Gott lächerlich machen. Gott gekreuzigt zwischen Verbrechern. Wie kann man sowas behaupten? Das ist doch Gotteslästerung. Und andere machen sich darüber lustig. Die älteste bekannte Jesus-Darstellung, die man jemals gefunden hat, ist so ein antikes Graffito. Ja, da hat jemand in Stein geritzt. Vielleicht ein Mitschüler, ein römischer Schüler, der sich über seinen Mitschüler lustig gemacht hat. Und er hat in diesen Stein geritzt einen Gekreuzigten mit einem Eselskopf. Und daneben kniet jemand. Und dazu hat er dann geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Der macht sich über den Gekreuzigten lustig. Und warum auch nicht? Das ist ja wirklich nicht besonders klug, was wir glauben. Darauf können wir uns nichts einbilden. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass sich andere darüber lustig machen. Aber genau das ist die Mitte von allem. Wir glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das haben wir weltweit und zu allen Zeiten als Christinnen und Christen gemeinsam. Christus stirbt, damit wir leben. Christus stirbt, weil Gott immer an unserer Seite sein will. Thank you. Ich komme zu dem zweiten Gesichtspunkt. Was zeichnet die Kirche aus? Was ist geistlich? Ich mag es ja, im Garten zu sitzen. Ja? Ich kann in der Natur wirklich gut erholen, aber ich habe keinen grünen Daumen und auch kein wirkliches grünes Auge. Wenn ich einen Obstbaum sehe, kann ich nicht erkennen, was das für ein Baum ist. Also der Stamm, die Form, die Blätter, die Zweige, das sagt mir alles nichts. Wenn so die ersten Blüten kommen, dann könnte ich so einen Tipp abgeben, rosa, das könnte Kirsche sein, könnte aber auch Mandel sein, weiß ich nicht. Ein Baum muss Früchte tragen, dann kann ich ihn erkennen. Äpfel und Birnen, die kann ich unterscheiden, das schaffe ich. Da bin ich mir relativ sicher. In den Gemeinden Galatien, da stößt Paulus auf das Phänomen, dass sich Christinnen und Christen besonders strikt an Gottes Gebote halten wollen. Und das klingt ja eigentlich gut, oder nicht? Leider machen sich die Leute damit gegenseitig das Leben schwer. Sie beobachten genau, ob sich alle auch wirklich an alle Regeln halten, und manches davon macht auch gar nicht wirklich Sinn. Da macht Paulus sich Sorgen. Passt auf, dass ihr euch nicht am Ende noch gegenseitig auffresst. Und darum gibt Paulus der Gemeinde in Galatien einen Tipp. Guckt auf die Früchte. Das haben wir gerade schon gehört. Guckt auf die Früchte. Ich lese das nochmal aus Galater 5 ab Vers 22. Jetzt ist es mir weggehuscht da. Der Geist dagegen bringt als Frucht Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Güte, Großzügigkeit und Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Liebe ist die Frucht, die sich im Leben von Christinnen und Christen zeigt. Daran kann man sie erkennen. Und um die Liebe dann noch genauer vor Augen zu malen, nennt Paulus auch 8 Eigenschaften der Liebe. Freude und Frieden, Geduld und Güte, Großzügigkeit und Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Vielleicht kommt euch dieser Gedanke gerade bekannt vor. Ja? Das klingt doch ein bisschen so wie die Jahreslosung. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auch den Korinthern, die so zerstritten sind, gibt Paulus das zum Maßstab. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Darum geht es. An der Liebe ist erkennbar, wes Geistes Kind wir sind. Und aus diesem 1. Korintherbrief stammt ja dann auch dieses schöne hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Es lohnt sich, das nachzulesen. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen oder sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Die Liebe ist geduldig, gütig ist die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. An der Liebe wird die Kirche erkannt. Das Kreuz Christi ist die Mitte und an der Liebe wird die Kirche erkannt. Jetzt habe ich noch einen dritten Gesichtspunkt. Was zeichnet die Gemeinde Christi aus? Lukas erzählt ja das Pfingstereignis großartig und pompös, mit Feuerzungen vom Himmel, mit einem Sprachenwunder. Der Evangelist Johannes macht das anders. Er erzählt sehr, sehr fein. Das ist auch sein Stil. Wenn er von Begegnungen mit Christus erzählt, dann erzählt er sehr fein. Wenn Jesus Christus Menschen begegnet, dann passiert da oft gar nicht viel. Und doch geschieht eine ganze Menge. Eine Frau begegnet Jesus an einem Brunnen. Sie traut sich nicht unter die Leute, deshalb geht sie in der sengenden Mittagshitze, um Wasser zu holen, während die anderen Siesta machen. Das macht sonst niemand. Sie will allein sein. Und dann begegnet sie Jesus und Christus spricht sie so sensibel an, dass sie sich für ihn öffnet. Ein Mann wurde blind geboren. Die Leute machen ein theologisches Fass auf. Na, bestimmt waren seine Eltern Sünder, ja, und sind mit einem blinden Sohn gestraft worden. Und andere sagen, na, vielleicht wird er auch irgendwann in seinem Leben eine Sünde begehen und Gott wusste es schon vorher und hat ihn deshalb seit Geburt mit dieser Blindheit gestraft. Für Jesus ist das nur blödes Gerede. Da beteiligt er sich nicht. Er sieht die Not des Mannes und wendet sich ihm zu. Maria weint, als sie zum Grab Jesu kommt. Durch ihre Tränen erkennt sie ihn nicht einmal, als er neben ihr steht. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für einen großen Auftritt. Aber Jesus spricht sie nur liebevoll mit ihrem Namen an. Maria. Und auch dieses Pfingstereignis erzählt Johannes sehr fein. Es fällt bei ihm mit Ostern zusammen. Die Jünger sind nach Jesu Tod beieinander. Sie haben Angst, die Türen sind verschlossen. Und da steht Christus auf einmal zwischen ihnen. Er zeigt ihnen seine Wunden, damit sie sicher sind, das ist wirklich Christus. Und dann spricht er, das steht in Johannes 20, ab Vers 21. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesandt hat, so wie ihr mich in den letzten Monaten und Jahren erlebt habt, so wie ihr mich kennengelernt habt, so sende ich jetzt euch. Jetzt stehen den Freunden Jesu sicher diese Begegnung vor Augen, in denen Christus Menschen so fein begegnet ist. Menschen haben sich geöffnet, sind frei geworden, wurden heil. Er hat sie getröstet, er war für sie da. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Christus sendet uns, dass wir mit offenen Herzen Menschen begegnen. So wie er. Er sendet uns, dass wir ihnen mit derselben Liebe begegnen und dass wir mit ihnen gemeinsam Christi Menschenliebe erfahren. Er sendet uns, dass wir Menschen zu Christus einladen und ihr Vertrauen in Jesus Christus wecken. Das zeichnet die Kirche aus. Daran zeigt sich, dass Gottes Geist in der Gemeinde lebt und wirkt. Jesus Christus, der Gekreuzigte, bildet den Mittelpunkt. Das ist nicht sehr klug und wir können uns darauf nichts einbilden. Aber da wollte Gott hin, in unsere Welt, in unser Leiden, in unsere Einsamkeit, ans Kreuz. Gottes Geist bringt als Frucht Liebe hervor. An der Frucht kann sogar ich einen Baum erkennen. Und die Liebe ist die Frucht, an der Menschen erkennen, wes Geistes Kind wir sind. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und drittens, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt Christus seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und dann haucht er sie an und spendet ihnen seinen Heiligen Geist. An dieser feinen Art, in der Christus Menschen begegnet ist, sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Dann werden wir gemeinsam mit anderen Menschen Gottes Liebe erfahren und Menschen werden frei und heil und finden zum Vertrauen an Jesus Christus. Dazu sendet Gott uns seinen Geist. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde, denn an Pfingsten sendet Gott uns seinen Geist. Und das habe ich uns heute an unserem Wiegenfest sehr, sehr gerne in Erinnerung gerufen. Amen.